Chicago, springtime is finally knocking on your door. The snow and ice may be gone, but are you ready to step out in style yet? It's time to make over your ride at your local Chevy dealer, where you'll find the true glam team of SUVs. If you're thinking about springing forward into a new Chevy, you're not alone. The right vehicle makes all the difference when it comes to safety, confidence, and comfort on the road. You saw the Chevy lineup at the auto show. Now it's time to see which one puts the spring in your step. Need the power and durability of a Silverado, the all-weather confidence of an Equinox or Blazer, the spacious comfort of a Traverse, Tahoe, or Suburban, or the sporty, city-friendly Trax? Your local Chevy dealer has exactly what you need to shine like the new spring sun. So don't wait. Head to ChevyDriveChicago.com today. Browse the newest models, special offers, locate your nearest Chevy dealer, and start shopping online. Things are warming up out there, and you need a vehicle you can trust. Find yours now at ChevyDriveChicago.com. Chevy, together, let's drive.
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Hier ist die Studio Blogelb Krisensitzung am Montagvormittag nach einem historisch beschissenen Eintracht-Spiel gegen Hertha BSC. Ich versuchte es einigermaßen, sagen wir mal, charmant auszudrücken, ist mir nicht gelungen. Es war desaströs und dürfte Folgen haben, die Eintracht schwer beschäftigen werden. Wir wollen das Ganze mal durchgehen, haben deshalb mal die komplette Besetzung eingeladen. Lars Rücker, Tobi Feuerhahn, sie alle sind da, eingeflogen extra aus ihrem freien Tag fast. Aber wir besprechen das ganze Ding mal durch, was da gestern passiert ist am Sonntag. Lars, wir waren im Stadion. Fällt dir irgendetwas im Rückblick ein, was dich nicht geärgert hat?
Der Weg zum Stadion war nett, schönes Wetter. Ansonsten war das ja von Minute 1 an so ein schlechtes Fußballspiel von Eintracht Braunschweig. Haben wir lange nicht so gesehen.
Ja, wir können ja so ein bisschen aufgliedern, dass wir einmal in fixer Eile noch das Spiel an sich durchkaspern und dann aber auch auf die möglichen Folgen, die da auf uns warten, zu sprechen kommen. Also wie du sagst, wirklich, Eintracht hatte von der Sekunde 1 an gefühlt die Hose voll vor einer Mannschaft, die seit Wochen nicht gewonnen hatte. Also Hertha, klar, haben die Qualität, aber die haben sie über Wochen nicht gezeigt, ewig nicht gewonnen und treten dann in Braunschweig so auf, wie ein Zweitligist auftreten muss. Und Eintracht tritt auf, wie eine Oberligatruppe nicht auftreten darf und lässt sich von Beginn an den Schneid abkaufen. Und es war einfach abzusehen, dass sie das Ding verlieren.
Ja, sie lassen sich sofort pressen. Alle Spieler spielen den Ball nur zurück, sind wirklich super nervös am Ball. Auch so ein Routinier wie Ermin Bicakcic braucht dann 5 Kontakte, um einen Ball weiterzuspielen. Es hatte sich einfach vom ersten Moment an abgezeichnet, dass da nichts zu holen ist.
Und trotzdem, auch selbst wenn man das auf den Rängen merkt und selbst wenn man das auf dem Platz merkt, dass man unterlegen ist, ist es immer noch erlaubt, sich zu wehren. Und das Problem war, dass Eintracht das nicht gemacht hat. Es stand nach 90 Minuten keine einzige gelbe Karte. So, das muss nicht unbedingt viel heißen, aber sagt dann doch was aus, dass man sich offensichtlich auch mit dem Schicksal abgefunden hat, was so ziemlich mit das Schlimmste ist, was einer Mannschaft auf dem Platz passieren kann. Und es ist halt auch längst nicht zum ersten Mal passiert in dieser Saison.
Sie waren ja auch nicht so oft in der Nähe ihrer Gegenspieler, oder?
Du meinst, sie sind gar nicht dahin gekommen, sie umzuhauen?
Es war, also ich war ja derjenige, ihr habt ja gestern gearbeitet, hatte ja frei, aber hab mir das natürlich trotzdem angeguckt. Und es war ja doch so, dass die Berliner arg viel Platz hatten in vielen Situationen und es mal wieder dann so schien, als wenn man sich, du hast es gerade gesagt, dem Schicksal irgendwann ergibt, da wird dann nicht mehr durchgelaufen, da reicht im Strafraum irgendwie eine Täuschung und drei Braunschweiger liegen auf dem Arsch und die können sich dann irgendwie den Ball da im 16er quer spielen und müssen den nur noch reinhauen. Das war schon hart.
Einfach so komplett bedenklich so und es war absehbar irgendwie. Klar tut dieser Doppelschlag vor der Pause weh. Das zieht einer Mannschaft den Stecker, wenn es 0-2 zur Pause steht, ist auch nochmal was anderes, aber es war folgerichtig für einen komplett desolaten Auftritt von der ersten Minute an.
Es hätte ja auch 0-1 zur Pause stehen können, wenn man sich dann eben kurz vor Pausenpfiff nicht so abschlachten lässt.
Ja, also wenn wir zweite Halbzeit nochmal gucken, also wenn Hertha 10 Tore macht, wäre es nicht mal unverdient gewesen. Mit all den möglichen.
Das ganze Spiel gesehen, nicht nur in der zweiten Halbzeit.
Naja, genau, insgesamt gesehen. Es wäre nicht mal unverdient gewesen, weil gefühlt Hertha auch nicht ans Limit gehen musste, um Eintracht 5-1 zu schlagen.
Und die sind ja immer in die Tiefe gekommen, waren viel, viel schneller als ihre Gegenspieler. Da konnte man sich ja noch beim wirklich armen Ron-Torben Hoffmann bedanken, dass der noch ein paar weggefischt hat.
Ja. Ja, da war eine Szene auch signifikant. Da kommt so eine Flanke aus dem Halbfeld, viel zu hoch, viel zu lang. Die ditcht hinten am Eintracht-Strafraum auf und der Berliner kann ganz entspannt da den Ball einsammeln, weil von den Braunschweigern keiner hingeht. Geht wieder in den Strafraum, haut den drauf und den holt Torben dann raus mit einem guten Reflex. Aber das war, ich weiß nicht, ob die Braunschweiger da dachten, der trudelt ins Aus, der Ball oder was, keine Ahnung. Aber das sind so Situationen, die sinnbildlich sind dann für so ein Spiel, wo man dann durchaus mal hingehen darf.
Absolut verantwortungslos so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand wirklich auch konstruktiv den Ball haben wollte. Sven Köhler hatte viele Ballkontakte, aber nicht wirklich welche, die geholfen haben. Und das aber auch nur sinnbildlich für viele andere, die gar nicht so richtig Mut hatten, an diesem Spiel teilzunehmen. Und ich fand es so seltsam, weil in der Woche vorher, wir saßen ja hier vor einer Woche nach dem Derby und dachten uns, hey, gar nicht schlecht. Wenn die diese Leistung auf den Platz bekommen, jetzt in den letzten Runden, dann wird das was mit dem Klassenerhalt. Ja. Und dass du so einen eklatanten Unterschied zwischen Hannover und Hertha hast, das ist unfassbar. Was stimmt denn da nicht?
Es ist einfach nicht erklärbar, finde ich. Du kannst ja nicht das Derby, klar, es ist ein besonderes Spiel und unter besonderen Voraussetzungen, aber das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ich bin da auch ein bisschen ratlos, dass die gleiche Startelf dann sich eine Woche später so abschlachten lässt und überhaupt keinen Willen zeigt, sich dagegen zu wehren, was da passiert.
Was sagt denn das über die Mannschaft, dass sie sich gegen in so besonderen Spielen wie gegen Hannover dann zusammenreißen kann oder offensichtlich so hoch pushen kann, dass es reicht, aber eine Woche später in einem relativ normalen Heimspiel, was aber auch sportliche Bedeutung hat, so zusammenklappt? Was sagt das über die Mannschaft?
Naja, das ist ja das Merkwürdige. Wir hatten das ja schon ein paar Mal diese Saison und es ist irgendwie nicht absehbar, nicht berechenbar. Also wenn du eine Mannschaft bist, die einfach die komplette Saison über schlecht spielt, dann weißt du vielleicht eher, wo es herkommt. Aber sie haben ja dann immer mal wieder diese Highlights, wo sie wirklich gut spielen. Jetzt hatten wir in der Rückserie auch ein paar Spiele hintereinander, wo das solide bis gut war, sage ich mal. Und dann hast du plötzlich wieder so einen Einbruch, der dann auch wirklich einfach krass ist. Also das ist ja dann nicht so, dass du dann hier so ein Spiel, weiß ich nicht, wie gegen Köln, wo du eigentlich gut mitspielst, dann 2-1 verlierst gegen eine Top-Mannschaft, sondern du wirst da zerlegt. Also das ist ja wirklich, als hätte da, weiß ich nicht, eine Bezirksliga-Mannschaft, die am Abend vor 30. Geburtstag hatte, eine Kabinenfeier gemacht hat und Sonntag dann trotzdem um 10 Uhr irgendwie auf dem Platz stand.
Ja, und selbst die reißt sich den Arsch auf.
Ja, die geht dann ein paar Mal über die Seitenlinie und kotzt, aber die reißen sich dann den Arsch auf. Und das ist halt das Merkwürdige. Es ist irgendwie, also mir fällt schwer, das so an einzelnen Dingen festzumachen, weil das eben immer so plötzlich kommt.
Und aber es kommt immer wieder. So ist es jetzt genau, das fünfte
Mal. Genau.
Vierte Mal in dieser Saison, ja. 5 Gegentore.
Genau.
Dann gab es mit, sagen wir mal, 0-3 gegen Elversberg und Fürth nochmal zwei miese Klatschen dazu. Pokalspiel kann man vielleicht sogar mit Frankfurt noch ausklammern.
Das Spiel in Ulm war auch, das war 3-1, aber trotzdem auch.
Es ist einfach der nächste Totalausfall. Ja. Und dann müssen sich die Spieler vielleicht auch mal die Frage stellen, ob dieses vermeintlich konstruktive Umfeld und die super Stimmung, die sie alle immer haben und dieses Wir gehen füreinander durchs Feuer, ob das auch wirklich stimmt oder ob das nur Worthülsen sind, die also in besonderen Momenten mal gelten, aber dann doch wieder nicht.
Ich glaube schon, dass diese Mannschaft intakt ist, aber dass sie dann doch ein ums andere Mal vergessen hat, was die Stunde geschlagen hat. Vielleicht hängt das auch zusammen mit diesem Paradigmenwechsel, den man im Sommer ausrufen wollte, dass man plötzlich ja so die Abkehr von den eigenen Stärken gewagt hat, um sich spielerisch weiterzuentwickeln und dass das einfach immer noch in den Köpfen drin ist. Aber man sieht halt einfach in dieser zweiten Liga, wenn du dich wehrst, wenn du eklig bist, dann hast du da unten drin auch Erfolg und wenn du es nicht tust, dann wirst du halt abgeschlachtet.
Und Eintracht wird es in schöner, unschöner Regelmäßigkeit. Du hattest ja gesagt, eben auch nach der Winterpause, klar, hat man so eine Phase bemerkt, aber die ist ja komplett vorbei. Mhm, also genau. Mit dem 0-3 in Fürth Dann gab es ein 1-1 gegen Ulm, dann gab es ein 1-1 gegen Hannover,
nicht schön war.
Dann gab es ein 1-5 gegen Hertha. Also jetzt ist die halbe Rückrunde vorbei, 9 Spiele sind um und jetzt stehen noch 8 vor der Tür. Und dieser Cut ist ja in Fürth passiert. Also Fürth hat offensichtlich allen anderen Mannschaften gezeigt, was man gegen Eintracht machen kann oder muss, um die Offensive zu zerlegen. Hannover hatte Derby-Flatter offensichtlich. Ich meine, die gewinnen dann jetzt.
Ja, wollte ich ja sagen, das wäre das Spiel, was ich da noch irgendwie so, ich, jetzt abgesehen vom Ergebnis, leistungstechnisch irgendwie rausnehmen würde aus dieser Reihe.
Besondere Umstände.
Und dann kam halt der Totalzerfall wieder. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, also wir haben ja gerade schon über den Zusammenhalt gesprochen. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft intakt ist. Das glaube ich schon. Es wird ja dann aber auch immer wieder betont, es waren bei diesen Wundern, nenne ich es jetzt mal, von der vergangenen Saison, einige von denen, die damals dabei waren, sind es jetzt auch noch. Aber es gab im Sommer natürlich auch einige Wechsel. Und da ist jetzt eben die Frage, ob das alle wirklich wieder so verinnerlicht haben, ob das vielleicht sogar, ich will nicht sagen hinderlich ist, aber dass du hast dann vielleicht diese eine Fraktion, die das kennt, das ist jetzt spekulativ und die schon mal dabei war und für die andere ist das irgendwie Neuland. Und du kriegst es da vielleicht nicht so richtig eingeimpft, was du jetzt brauchst in so einer Situation. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine Mannschaft ist, die jetzt zerfällt, was die Geschlossenheit angeht, ehrlich gesagt.
Also auf dem Platz ist sie ziemlich zerfallen.
Ja.
Man hatte auch häufig das Gefühl, dass die Spieler sich untereinander eher anmotzen als motivieren, was wir in dieser letzten Saison auch eher positiver gesehen hatten. Da war viel mehr, wirkt es zumindest konstruktives Zusammenhalten. Und jetzt gegen Hertha hatte man viel häufiger das Gefühl, dass die sich auch zerlegen da hinten. Und zwar komplett. Und das ist nicht gut.
Ja, und auch diese Stimmung im Umfeld bereitet irgendwie Sorgen. Vor ein paar Wochen empfanden wir alle ja die Pfiffe als zu dem Zeitpunkt absolut verständlich.
Nach Ulm meinst du, ne?
Nach Ulm.
Ja.
Ich glaube, auch davor gab es sie schon mal. Aber sie haben halt nicht weitergeholfen. Nur jetzt haben wir wieder die Situation, dass alle oder dass viele in so eine Gleichgültigkeit abdriften. Das Stadion war nach Abpfiff ratzfatz leer. Da haben sich die
Pause sind schon viele gegangen.
Genau, da haben sich die wenigsten noch die Zeit genommen, der Mannschaft die Meinung zu geigen. Und die es getan haben, waren dann zum Teil, was ich so auf der Haupttribüne gesehen habe, die absoluten Totalausfälle, die wirklich auch unterirdische Sachen gesagt haben. In der Kurve gab es, glaube ich, eine kurze Ansage an die Mannschaft und dann war da auch Feierabend. Ja, wenn das schon nichts mehr auslöst, so eine Klatsche, wo sind wir denn dann jetzt hier auf den entscheidenden Metern dieser Zweitligasaison?
Ja, das hatten wir letzte Saison auch ein paar Mal, ne? Dass dann so Resignation sich plötzlich breit macht. Und das ist eigentlich gefährlicher als Wut.
Das ist fast die gefährlichste Lage seit Elversberg, würde ich sagen. Also seit Elversberg 2023. Saison. Dem 0-3, das war eine ähnliche Form von Resignation, die sich da, oder auch Häme, die sich da breit gemacht hat. Ich meine, die Fans haben jetzt gestern vom Europapokal gesungen, beim Stand von 0-4 in der Schlussphase. Fand ich ja total okay, dass man sozusagen seine Enttäuschung auf diese Art und Weise signalisiert. Das sollte den Fans auch zugestanden werden. Aber es zeigt natürlich auch einiges über den Zustand, in dem sich dieser Club und auch das Umfeld, wie Lars eben sagt, schon wieder mal befindet. Und schließt ja die Frage an, die an diesem Montag sowieso über allem steht, hilft dabei ein neuer Trainer? Weil das, was wir so hören aus dem Club und drumherum, und vielleicht ist diese Nachricht auch schon raus, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, dann ist die Analyse trotzdem wahrscheinlich eine richtige. Dann wird die Eintracht diesen Saisonendspurt, die letzten 8 Spiele mit einem anderen Trainer als Daniel Scherning angehen. Wer es ist, wissen wir nicht. Die Frage ist, was kann denn ein neuer Mr. X bewirken auf die Schnelle?
Na, erstmal muss ich sagen, also ich finde es nie einfach, wenn ein Trainer gehen muss, weil da hängt ja, obwohl die viel Geld verdienen, dann doch ein menschliches Schicksal dran. Daniel Scherning hat sich hier in der Zeit, in der er hier ist, aufgerieben, hat mit der Mannschaft Erfolge gefeiert. In dieser Saison gab es dann den ein oder anderen Rückschlag. Vielleicht auch den ein oder anderen Rückschlag zu viel. er hat aktuell nicht mehr die besten Argumente, würde ich sagen. Von daher kann man das einfach nicht ausschließen, dass das heute im Verlauf des Tages passiert, dass er eben nicht mehr Trainer ist. Ein Trainerwechsel würde wahrscheinlich kurzfristig helfen, aber für mich wirkt es bei Eintracht so, als würde man halt ein Dinosaurierpflaster auf einen offenen Bruch kleben.
Ja. Es ist, also ja, müssen noch ein bisschen abwarten, ob es denn tatsächlich dazu kommt. Aber du, wenn du die Patrone abfeuerst, dann musst du sie halt jetzt irgendwann abfeuern, weil sonst ist es zu spät. Also wir haben jetzt noch, wie viele Spiele haben wir noch? Acht. Jetzt ist die Länderspielpause, jetzt hast du dieses brutal wichtige Spiel gegen Münster vor der Brust. Wenn du dich dazu entscheidest, die Patrone abzufeuern, dann musst du es wahrscheinlich jetzt machen. So, die Alternative wäre wirklich zu sagen, nein, wir committen uns jetzt komplett und wir ziehen es jetzt durch. Ja. Da muss die Überzeugung dafür stimmen. So, und die Frage ist, ob die jetzt noch gegeben ist, aktuell. Und Daniel Scherning sagt selber immer, er mag es nicht so viel von der Vergangenheit zu sprechen oder nicht mehr. Der hat aber hier ein absolut Großes geleistet. Überragender Typ auch, kann man glaube ich auch so sagen. Also menschlich wirklich eine 1+. Aber manchmal ist das Feuer dann halt vielleicht aus und dann muss man sich überlegen, ob das so noch funktioniert. Und dann brauchst du jetzt eben einen, der die Lunte sofort findet. Ja. Dann ist eben die Frage, ob das eine langfristige Lösung ist oder ob man jetzt wieder, wie Lars das gerade so schön bildlich beschrieben hat, jetzt wieder nur den Daumen aufs Loch hält, damit es nicht rausplattert.
Ja, du verfällst halt hier dann doch immer wieder in die alten Muster zurück. So schade es ist, ihr habt es beide gesagt, ich sag's auch nochmal, Daniel Scherning, Gigant, so selten mit einem Trainer so gerne zusammengearbeitet und ich mache das jetzt hier auch schon 13, 14 Jahre. Der so kommunikativ stark ist, offen ist für viele Sachen. Aber das schützt ihn ja auch nicht davor, wenn seine Mannschaft ihn am Sonntag ins offene Messer laufen lässt und nicht mehr verteidigt, sondern im besten Sinne
zurückjoggt.
Ja, also ich wollte mir eigentlich, nee, ich picke mir keine einzelnen Spieler mehr raus. Das war ein komplett Versagen am Sonntag. Aber was da einige nicht gezeigt haben auf dem Rasen, hey boy, komm. Trigger runter, weg.
Ja, es ist dann halt die Frage, ist es der fehlende Plan, ist es die Angst, die da umgeht, aber um nochmal zum Trainer zu kommen, also, er hatte ja auch oft, gerade in der letzten Saison, seine Momente, in denen alle dachten, oh, ich glaube, das Wort Eintracht ist jetzt entschlüsselt, ging oft rum und dann hat er es doch wieder geschafft oder die Mannschaft war in den entscheidenden Momenten außer gegen Hansa Rostock bereit und hat die Siege geholt. In dieser Saison passierte das dann halt nicht mehr, gerade in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten. Trotzdem fand ich, dass Daniel Scherning oft auch die richtigen Antworten auf die Probleme, die die Eintracht so umtrieben, gefunden hat. Und auch ich muss hier nochmal sagen, das ist ein sehr, sehr guter Typ. Das ist keiner, der dich anlügt. Also wenn du ihm eine Frage stellst, dann kriegst du eine vernünftige Antwort und auch eine Antwort, die Gewicht hat. Das zählt natürlich nicht immer, vor allem wenn die Punkte ausbleiben. Aber jetzt ist halt die Frage, was macht die Eintracht? Macht sie mit Daniel Scherning weiter? Holt sie ein Trainerprojekt? Holt sie einen kurzfristigen Retter? Gibt es eine interne Lösung? Es ist ja alles möglich und alles wird sich voraussichtlich im Verlauf des Tages entscheiden. Das macht es gerade so schwer, darüber zu sprechen. Und ich finde auch, es verbietet sich, über Namen zu spekulieren aktuell. Ja, man kann den Verantwortlichen bei der Eintracht nur ein glückliches Händchen wünschen. Nicht alle hatten das in letzter Zeit.
Aber wenn wir noch in die Analyse gehen und sozusagen mal herausarbeiten, woran Daniel Scherning womöglich dann auch gescheitert ist hier, dann geht es ja auch vielleicht um genau diesen Switch von Theorie und Praxis, also von Analyse und Umsetzen. Also ich glaube auch, dass er viele richtige Punkte oft herausgefunden hat, wenn man auch mal wieder Ideen hatte, aber dass dann die Umsetzung davon nur in Spurenelementen funktioniert hat. Dass oft erkannt wurde, was die Probleme waren, aber nicht die richtigen Folgen daraus entstanden sind auf dem Platz. Und ich fand, im Winter war es wieder so offensichtlich. Da kommen dann zwei drei neue Topspieler ran, sagen wir mal mit Hoffmann, Baas und Tempelmann. Und die ersten beiden Gegner, nachdem diese alle drei da sind, kriegen Eintracht halt nicht gegriffen. So. Mhm. Darmstadt und wer war's noch?
Karlsruhe.
Und der dritte Gegner dann aber hat die beiden Spiele analysiert, Fürth
ja.
Und weiß genau, was sie machen müssen, um Eintracht zu zerstören. Und seither ist dieser nächste Schritt, der dann hätte folgen können, also diese nächste Variante, Lösung, sich umzustellen, nicht passiert. Was Julian Baas seit Darmstadt spielt, ist eigentlich wirklich Wahnsinn. Gut, der war im Derby okay, aber was, der hat vollkommen den Flow verloren, was den Ball am Fuß betrifft. Der hat auch am Sonntag wieder Pässe gespielt, wo ich denke, das gibt's doch nicht. Also,
du solltest dir doch keinen rausgreifen.
Ja, stimmt. Und es liegt auch definitiv nicht alles nur an Julian Baas oder an den anderen Namen, die ich genannt habe, sondern eher am Konstrukt, das so wackelig ist wie die Zähne von einem Fünfjährigen.
Ich fand halt, Czerning hing dieser schlechte Saisonstart nach, als die Eintracht einfach versucht hat, jemand anderes zu sein, obwohl die Stärken dieser Mannschaft, zumindest der Mannschaft der letzten Saison, offen lagen. Dann ist die Sommertransferperiode nicht optimal genutzt worden mit einem Riesenumbruch. Also auch der Trainer hatte zu Anfang wahrscheinlich nicht die Mannschaft, die er brauchte, hat sich aber vielleicht auch von einer zu reibungslosen Vorbereitung blenden lassen,
die
so wie wir alle.
Hinten raus auch nicht so viel Aussagekraft hatte, weil du am Ende die Generalproben gegen Drittligisten gespielt hast.
Gegen Drittligisten, die ja auch zu Saisonbeginn absolute Probleme hatten.
Ja, also und die haust du dann weg und denkst, okay, läuft ja bei uns, aber eine richtige Hausnummer war eben nicht dabei, die dir mal aufgezeigt hat, wo vielleicht deine Schwächen sind. Hm. Ja, womöglich haben es Cottbus und Osnabrück besser gemacht, gegen einen höherklassigen Gegner zu spielen, der dann gezeigt hat, wo die Probleme sind.
Aber weil der Czerning auch immer betont hat,
ja, nach
der Vorbereitung hat dann schon auch klar gesagt, naja, das ist,
hätten wir, würden sie so nicht nochmal machen.
Ne, sollen, ne? Genau, ja. Wir haben jetzt hier auch gegen Drittliga-Teams gespielt. Das war jetzt, was so ein, naja, ein Maßstab angeht, um uns mal selber zu schauen, wo wir stehen, nicht unbedingt ideal.
Ja,
und dann hat ja Eintracht auch wieder Eintracht-Sachen gemacht mit zwei relativ späten Transfers. Im Winter jetzt auch nochmal ein fester Transfer, vier Laien. Also eigentlich
Peter Vollmann, so Gedächtniskader mit 35.
Ja, man hatte so den Eindruck, die wollten im Sommer vieles anders machen und eine bessere Version der Eintracht sein und endlich dieses Image abschütteln und mussten dann aber doch zurückrudern und zwar alle zusammen, weil das, was jetzt aktuell das Ergebnis ist, das ist ja nicht allein Daniel Czerning zuzuschreiben, das muss man ja auch sagen.
Klar, aber erst der Dominostein, der dann fällt in solchen Situationen. Also und deswegen.
Der Einzige, ne, der jetzt noch fallen kann.
Genau, kann es einem ja auch persönlich, menschlich extrem leid tun, was da mit Trainern passiert in solchen Situationen. Aber ich habe ihn am Sonntag in der Pressekonferenz auch gefragt, ob er denn glaubt, nach der Länderspielpause noch Trainer zu sein. Und er sagt, er müsste die anderen fragen. Ist doch normal, dass in solchen Situationen über den Trainer gesprochen wird, dass nach solchen Spielen die Kritik lauter wird, so dass. Ist ja auch da wieder authentisch, dass er da auch wieder ehrlich drauf antwortet. Hätte mich auch sozusagen anpissen können mit dem Mikrofon, aber hat es dann auch vernünftig gelöst. Und ja.
Von den anderen wollte ja auch keiner, glaube ich. Ne? Die anderen, die man fragen sollte.
Ach so, genau. Ja, da wurde da wurde gesagt, erstmal nicht. Kann ich auch im Grunde nachvollziehen, dass man in so einer Situation nach so einer heftigen Klatsche erstmal
emotional
runterkühlen muss. Mhm. Bei dem einen dauert es länger, bei den anderen, weiß ich nicht, Klaus Allofs oder so, die sind dann halt super abgebrüht und wissen, was sie sagen müssen. Andererseits finde ich schon, dass man sich da hätte hinstellen müssen eigentlich und 3-4 Satz Hülsen meinetwegen hingespuckt hätte.
Ja. Ich glaube, ein Spieler war bei der Sportschau und bei Sky. Zu dir, zu uns kam dann keiner mehr, es gab nur die PK und das ja, spricht ja auch ein Stück weit für sich. Und ich kann es natürlich auch in dem Moment nachvollziehen, dass keiner Bock hat, sich dahin zu stellen, aber ein Zeichen wäre es allemal gewesen.
Ja, weil man so natürlich auch Daniel Czerning komplett im Wind stehen lässt. Ne? Also das ist ja...
ja. Ist vielleicht das auch ein Eintracht-Klassiker, wenn man so auf die letzten Jahre und Monate zurückguckt, dass wenn es dann eng wurde, dass sich dann viele immer verkrochen haben und einer alles auf den Deckel gekriegt hat.
Was macht eigentlich Peter Vollmann?
Bootsführerschein.
Bootsführerschein.
Stimmt. Ob er den schon bestanden hat unter dem Radar?
Bestimmt.
Stimmt. Er hat bestimmt die ganzen Ostseekabel beschädigt.
Das müssen wir rausschneiden, Leo. Yes.
Wieso? Das müssen wir nicht rausschneiden. Das ist kein konkreter Vorwurf, das ist nur eine Theorie. Ja, was machen wir denn da jetzt
Das war jetzt schon wieder ein komischer Ausflug.
Ja. Gut. Machen wir denn jetzt mit uns Eintracht?
Tja. Hoffen, Daumen drücken. Voodoo.
Voodoo ist, das sollten wir mal testen. Voodoo haben wir noch nicht gemacht bis jetzt. Vielleicht liest du dich da mal ein, Lars.
Ja, wobei Rote Beete-Saft
ist schon ähnlich, meinst du?
Ist, glaube ich, schon so auf einem Level damit.
Ist schon ähnlich, naja.
Aber eine Frage hätte ich vielleicht an euch beide noch. Ich habe kürzlich in der Stadt ganz zufällig einen Spieler getroffen von Eintracht. Wir haben uns lange unterhalten. Und er stellte die Frage, wo ist Eintracht in 5 Jahren? Und irgendwie war so die Antwort, ja, wahrscheinlich zwischen Platz 15 in Liga 2 und Platz 12 in Liga 3. Immer hin und her, Abstiegskampf, Aufstiegskampf. Warum ist das wahrscheinlich so? Warum ist da keine weitere längerfristige Hoffnung, sondern immer nur dieses Löcherstopfen, Pflaster kleben?
Tja, vielleicht weil die Eintracht auf Strecke zu wenig Argumente liefert, dass sich Sponsoren von Beginn an stärker engagieren. Man hört ja immer wieder, dass für diese Wintertransferfenster nochmal beim Mittelstand die Klinken geputzt werden und dann werden noch ein paar Taler zusammengekratzt, um den ein oder anderen Rettungstransfer zu tätigen. Aber warum gehen diese Unternehmen dann mit ihrem vorhandenen Werbebudget, was auch immer, nicht von Beginn an rein und ermöglichen im Sommer eine vernünftige Kaderplanung? So, das ist, glaube ich, ein Punkt. Dann ist die große Frage, wohin will Eintracht eigentlich? Also man hat das Gefühl, dass es sich so von innen heraus verbietet, sich größere Ziele zu stecken und diese auch mal nach außen zu kommunizieren, ohne dass man gleich sagt, hier, wir wollen das jetzt sofort ad hoc umsetzen.
Ja, ich glaube auch, warst du nicht fertig?
Alles gut.
Dass es ein Stück weit auch ein Mindset-Problem ist. Also damit fängt ja vieles an, ne? Das ist jetzt, das mit den Sponsoren ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch Struktur, Infrastruktur, wenn du dir die Trainingsbedingungen anguckst und so, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht unbedingt ein Argument, um Spieler hierher zu lotsen. Deshalb musst du natürlich auf andere Sachen setzen, wie zum Beispiel ein familiäres Gefühl. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, dass man natürlich, und das zu Recht, vergangene Erfolge feiert bei der Eintracht. Und sei es jetzt, wenn in der Kurve die Schals hochgehen und das Meisterlied gesungen wird oder sich gerne an die Pfitzner, Boland, Kumbela-Ära in der Bundesliga erinnert wird und so. Alles gut, das soll man machen, das ist wichtig. Das ist auch ein Stück weit identitätsstiftend, aber man muss vielleicht auch mal den Blick dann nach vorne schmeißen irgendwann und nicht immer nur sagen, guck mal, wie geil wir mal waren, sondern mal überlegen, wie können wir denn wieder geil werden. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit Mindset-Problem, dass man seine Vergangenheit und die Erfolge der Vergangenheit natürlich nicht vergisst und ignoriert, aber dass man auch mal wieder sich ein Stück weit davon löst und mal auch schaut, wie es in Zukunft vielleicht mal wieder zumindest in so eine Richtung gehen kann.
Ja. Man hat so einerseits diesen absoluten Lokalpatriotismus, diesen Stolz auf das, was man mal erreicht hat.
Ja, und zu Recht nochmal.
Aber weiß das ganze Potenzial, finde ich, nicht so richtig auszuschöpfen.
Ja.
Sagt sich natürlich auch immer leicht, nach so einer 1-5 Niederlage hier so Schwarzmalerei zu betreiben, aber
das ist mal nächste Woche hier schon wieder ganz anders.
Ja. Nächste Woche ist
Eintracht verliert zumindest nächste Woche. Genau. Es gibt keine Niederlage, das ist schon mal gut.
Als Testspielweltmeister.
Testspielweltmeister, ja. Aber ist, wie du Mindset sagst, das hat ja schon auch was mit einer gewissen Grundmentalität vielleicht zu tun. Und dass es kein Zufall ist, dass Eintracht die schlechteste DFB-Pokalmannschaft der Welt ist. Oder dass sie DFB-Pokalmannschaft der Welt. So, und dass so etwas wie Eintracht ist ein Aufbaugegner für taumelnde Clubs, das
wabert immer rum.
Ist ja jetzt auch so. So, und warum ist das denn immer so? Ja. Weil du nicht die Gewinnermentalität in diesem Verein drin hast. Du hast oft, viel zu oft, nur dieses Gefühl, bitte lass die anderen verlieren, damit wir gewinnen. Mhm. Und als wir die Doku gedreht haben mit den Helden von 2013, da war ganz oft die Sprache auch davon, wir wussten, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Mhm. Auch die wichtigen Dinger. Ja. Wir hatten einfach diese Überzeugung, dieses Spiel gewinnen zu können und die nächsten Spiele auch. Und Thorsten hat sie uns vermittelt und wir haben sie uns dann sozusagen aufgebaut und immer weiter.
Diese Mannschaft hat aber auch über Jahre mit ein und demselben Mentaltrainer oder Coach zusammengearbeitet. Damit meine ich jetzt nicht Thorsten Lieberknecht.
Bussi.
Auch nicht. Aber das wird ja dann heute immer so ein bisschen beschrien, von wegen, wenn es jetzt schlecht läuft, die müssen mal mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten, so als Ad-Hoc-Maßnahme. Ich glaube, auch das muss halt ein langfristiges Thema sein, wenn man das machen möchte, dass man in diese Mannschaft wieder so einen Siegeswillen einimpft. Das kriegst du jetzt nicht hin, wenn du da einen mit einer PowerPoint vor die Mannschaft stellst.
Nee, aber du kriegst es vielleicht auch mit Leuten von außen rein, die dieses Gefühl verkörpern und verkörpert haben. Du kriegst jetzt hier natürlich keinen Pep Guardiola rein, der als Trainer in Frage kommt. Aber jemand, der einfach auch schon viel, extrem viel gewonnen hat. Wie viele Spiele hat denn Eintracht in den letzten 3 Jahren gewonnen? So, keine Ahnung, 30?
Das ist einfach nicht viel. Meine Frage ist mal, wie viele Auswärtsspiele hat Eintracht in den letzten 5 Jahren gewonnen? Ich traue mich gar nicht nachzuzählen, aber also, viele Hände werde ich nicht brauchen.
Es ist von oben bis unten ein riesengroßes Fragezeichen.
Ja.
Was jetzt passiert, was im Sommer passiert, was nächsten Sommer passiert. Du hast gar keine Kohärenz, nichts in einer visionären Planung, wie das in 4, 5 Jahren aussehen soll. Ja. Und ich fand es so bezeichnend, dass die Frage aus der Mannschaft herauskommt, wie gesagt, von einem Spieler, den ich getroffen habe, dass sie kommt. Der sagt auch so etwas wie, ja, glaubst du nicht, dass ein Elversberg-Spieler gerne in Braunschweig spielen würde vor diesen Fans? Aber der kommt hierher, guckt sich den Fitnessraum an und sagt, hier kann ich nicht spielen, hier kann ich nicht arbeiten. Also das ist halt das Provinzielle, das durchaus seine Gründe hat.
Und demgegenüber stehen ja aber auch super viele Mitarbeiter, die hier, also wir stellen uns die Fragen, die Fans stellen sich die Fragen, aber die stellen sie sich ja auch, was passiert denn jetzt in Zukunft? Weil das sind die Leute, die da ziemlich häufig die Extrameile gehen für, muss man ja auch so sagen, eine sympathische Mannschaft, aber eben auch gut bezahlte Profis, die im Zweifelsfall auch woanders spielen können. Aber ganz viele Leute arbeiten halt hier in Braunschweig für Eintracht Braunschweig, für ihren Verein und lassen vielleicht gerade aufgrund dieses Umstands dann auch mal
bei den Gehaltsverhandlungen
mehr,
sozusagen.
Mehr mit sich machen als der normale Arbeitnehmer. Und für die ginge es ja bei einem möglichen Abstieg dann auch um ihre Jobs. Vielleicht nicht für jeden, weil eine gewisse Grundversorgung muss diese Geschäftsstelle ja auch liefern. Aber vielleicht so diese Extraportion, die man sich jetzt wieder in Liga 2 aufgebaut hat, um ein bisschen mehr machen zu können in dem einen oder anderen Bereich, die dürfte dann voraussichtlich, vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit dann wieder dahinschmelzen.
Es wabert ja auch immer mit einem möglichen Abstieg das große Wort, nicht Konkurs, sondern wie heißt es?
Insolvenz.
Insolvenz um die Ecke. Eintrachts Eigenkapital, ich meine, wir sind ja bei den Jahreshauptversammlungen auch dabei, ist ungefähr so groß wie unseres, gleich null. Also
ja, bei Lars und mir, bei dir ist schon ein bisschen
Ey, seid die Märkte abschmieren, ey, seid Donny in den USA mit seinen Zöllen, egal.
Gut.
Aber da gibt es ja nur so eine kleine Theorie, die wir zumindest mal aufgreifen würden, wollte ich sagen, nämlich, dass Volksbank Bravo da durchaus einspringen könnte, wenn es soweit käme, als eine Art Hauptsponsor, der mehr macht, deutlich mehr macht. Der kümmert sich gerne um abgeschmierte Braunschweiger Traditionsunternehmen wie Wolters oder Fitnessland, wenn man das schon als Traditionsunternehmen bezeichnen kann. Und vielleicht gibt das auch eine längerfristigere Chance für wen auch immer, was nicht bedeuten soll, dass ich mir dieses Szenario für den Sommer wünsche. Aber nur die Theorie gibt es zumindest.
Finde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch eine wilde Theorie. Aber wenn es auch nur im Ansatz dazu kommen sollte, steht ja auch noch die Frage im Raum, lassen die das mit sich machen, als Großsponsor in diesen Club zu gehen und ihr Engagement noch mehr auszubauen, in dem Wissen, dass, naja, die Prozesse in diesem Club nach außen hin einfach nicht überzeugend wirken, dass die Gremien vielleicht auch von einem Fettnäpfchen ins andere stolpern. Daran hat dann, glaube ich, kein großes Unternehmen Interesse.
Außer wenn dann ein Kahlschlag passiert.
Außer wenn du dann dich selber verwirklichen kannst.
Ja, aber man sieht ja, was auch möglich ist bei den Löwen, wenn wir da mal einen Schritt in die Basketball-Bundesliga gehen. Da ist ein guter Hauptsponsor da, der alle anderen mitreißt und mitträgt und offensichtlich jetzt dafür gesorgt hat, dass das Budget auch über Jahre erhöht wird, und zwar von allen. Und der Nils Mittmann freut sich einfach über Planungssicherheit. So, und das hast du bei Eintracht nicht. Und immer wurde auch darüber sich die Hoffnungen gemacht, dass mal ein paar Jahre zweite Liga hintereinander dem Verein auch so gut tun würden. Aber es ist jetzt schon auch das dritte Jahr. Mhm. Und es ist einfach gar nichts passiert und nichts besser geworden. Ja.
Andererseits ist es ja auch ziemlich schwer, aus der Basketball-Bundesliga abzusteigen im Vergleich zur zweiten Liga.
Ja, wir sprechen da natürlich auch über andere Budgets und andere Summen, du willst ja auf das Grundprinzip hinaus. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu vergleichen, so was die Lizenzen und so weiter angeht. Aber
es geht ja darum, wie man sozusagen auch eine Masse aktivieren kann und daraus ein nachhaltiges Fundament für eine gute Zukunft bauen kann.
Ja.
Und das zeigen die Löwen. Ich meine, die haben jetzt gegen Alba auch auf den Arsch bekommen, aber davor auch schon zwei.
Nee, genau. Die haben auch ihr klares Konzept und die wissen jetzt über die nächsten, weiß ich, 3 Jahre, glaube ich, was sie machen können.
Und die wissen nicht mal, wer morgen Trainer ist.
Und genau. Ich weiß nicht mal, was ich gleich esse.
Das stimmt. Aber vielleicht sollten wir das mal langsam machen und mal gucken, wie lange diese Folge aktuell ist. Vielleicht überschlägt sie sich ja auch im Laufe des Tages noch. Vielleicht gibt es da noch mal eine Sondersendung. Mal gucken. Wir sind für alles heute eigentlich eingeplant, ne?
Ja, wollen wir eigentlich noch das Testspiel-Tippen?
Jetzt kommt er hier. Wir
müssen unsere Routinen beibehalten. Ich habe schon mal, glaube ich, ein 7-2 gegen Holstein Kiel im Testspiel gesehen. Auf irgendeiner Bezirkssportanlage in Rothenburg-Wümme. Aber nein, das war jetzt nur ein Scherz. Wir können die Folge normal enden lassen.
Ja. Dann machen wir das jetzt auch, oder?
Ja, reicht hin.
Ciao, ciao. Haut rein. Bis die Tage. Ciao.